Deutschlandfunk Kultur heute.
Wir setzen unsere Serie über Wendepunkte fort und sprechen mit dem Schriftsteller Ingo Schulze über die Wende. Und von der Sommerresidenz Thomas Manns in Nida auf der kurischen Nehrung hören wir. Also eine Sendung ganz im Zeichen der Literatur, zu der sie Michael Köhler einlädt und begrüßt. Nachlässe, Autographen und Persönliches berühmter Künstler, Musiker oder Schriftsteller, die stellen ja ein kulturelles, ein nationales Erbe dar. Eine Kostbarkeit also und einen monetären Wert, durchaus, wenn sie etwa in Auktionen landen. Darum wird oft um sie gestritten. Davon handelt auch unser erstes Thema, so auch im Fall nämlich des Schriftstellers Franz Kafka. Die israelische Nationalbibliothek hat bisher unveröffentlichte Zeichnungen und Briefe Kafkas präsentiert. Und diese sind Teil des Nachlasses von Kafka-Freund Max Brod, der 1968 in Tel Aviv gestorben ist. Der Nachlass umfasst Originale, die sich zuletzt in Banksafes in der Schweiz befunden hatten. Zuvor war viele Jahre um die Rechte daran gestritten worden. Der Schriftsteller und Kritiker Max Brod verwaltete Kafkas Nachlass und veröffentlichte nach dessen Tod 1924 dessen Werke posthum. Nach Brods Tod ging der Nachlass an dessen ehemalige Sekretärin Esther Hoffe. Einen Teil bewahrte sie in Safes in Tel Aviv und in der Schweiz. Israels oberstes Gericht entschied vor 3 Jahren, dass der gesamte Nachlass der Nationalbibliothek gehöre. Und auch ein Schweizer Gericht hatte sich dem angeschlossen und festgelegt, dass Teile des Nachlasses an Israel übergeben werden müssen. Tim Assmann berichtet, was da zu sehen ist.
Stefan Litt war dabei, als sich Mitte Juli Bankschließfächer in Zürich öffneten. Für Litt, Archivar in der israelischen Nationalbibliothek, ein Moment, auf den er Jahre gewartet hatte.
Man sieht diese Safes, große Boxen, also Aluminiumboxen, die da rausgezogen werden. Und die sind verplombt gewesen aufgrund dessen, dass sie 2010 eben gerichtlich eingesehen wurden. Und wurden dann mit einer Schere geöffnet durch eine Rechtsanwältin von der Bank. Und wenn man dann den Deckel öffnet und man sieht endlich das, wovon man lange wusste, aber es nie hat zu Gesicht bekommen können, ist das schon ein sehr bewegender Moment.
Mehr als 11 Jahre juristisches Ringen um den Nachlass des Schriftstellers, Kafka-Freundes und Verlegers Max Brod ging in diesem Moment in dem Schließfachraum zu Ende. Mitgebracht aus der Schweiz hat Stefan Litt 60 Mappen mit Dokumenten. Rund 90% des Nachlasses ist direkt Max Brod zuzuordnen. Weniger als 10% sind Handschriften und Zeichnungen von Kafka. Bisher unveröffentlicht ist ein Skizzenbuch mit Zeichnungen.
Figuren, menschliche Figuren vor allem, die also offensichtlich manchmal in fröhlichen Situationen sind, manchmal in leicht depressiven Situationen. Also das sind auch die bekannten Bilder, die wir von Kafka schon kennen, die sind ja ganz ähnlich.
Stefan Litt erhofft sich von den Zeichnungen neue Erkenntnisse über den Menschen Franz Kafka. Mit dem Nachlass von Max Brod waren auch insgesamt 3 unterschiedliche Manuskriptfassungen von Kafkas Erzählung Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Die mit A, B, C gekennzeichneten Fassungen erlauben Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des Schriftstellers, zeigen, wie er den Text immer weiter runterkürzte. Unter den Dokumenten sind auch Hebräischübungen Kafkas, der in Prag Unterricht nahm.
Es gibt Vokabelhefte, wo er wirklich seitenweise Wörter einfach niederschreibt, um sie zu lernen. Es gibt aber jetzt eben, das ist die Neuigkeit für uns, auch Hefte, wo er tatsächlich zusammenhängende Sätze in Folge schreibt und sogar einen kleinen Narrativ in der Lage ist, zu Papier zu bringen.
Nach dem Tuberkulosetod Kafkas 1924 ging sein Nachlass an den Freund Max Brod, der die Unterlagen nicht vernichtete, wie Kafka es verlangt hatte, sondern sie aufbewahrte und die Werke schließlich veröffentlichte. 1939 wanderte Brod ins spätere Israel aus und den Kafka-Nachlass nahm er mit. Max Brod starb 1968 und seine ehemalige Sekretärin und Lebensgefährtin Esther Hoffe verkaufte einen Teil der Kafka-Texte, unter anderem das Manuskript des Welterfolges Der Prozess. Den Rest des Max-Brod-Nachlasses verwahrte sie in Safes in der Schweiz und in Israel sowie ihrer Privatwohnung in Tel Aviv. Die israelische Nationalbibliothek erhob Anspruch auf den Nachlass. Max Brod habe gewollt, dass die Dokumente einmal der Bibliothek gehören sollten, sagte deren Vorsitzender Direktor David Blumberg nun anlässlich der Präsentation in Jerusalem. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Nachlass, bevor er in den Besitz der Nationalbibliothek überging, 50 Jahre lang in Israel lagerte, durch Brod in Tel Aviv. Wir haben also nicht etwas von irgendwoher nach Israel gebracht. Max Brod sah diese Texte als Teil des, wenn Sie so wollen, jüdischen Beitrags zur Weltkultur. Wir sind stolz, dass dies unser Platz im Rad der Geschichte ist. Die Nachfahren von Esther Hoffe erkannten den Anspruch nicht an und verloren den folgenden Rechtsstreit schließlich 2016. Israels oberstes Gericht sprach die Dokumente der Nationalbibliothek zu. Auch das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hatte sich Hoffnungen gemacht. Nach dem Urteil dauerte es noch rund 3 Jahre bis zur Schließfachöffnung in Zürich. Zu dem nun präsentierten Gesamtnachlass von Max Brod gehören auch noch Dokumente, die in Israel lagerten, und mehrere tausend Seiten, die gestohlen wurden und in Deutschland wieder auftauchten. Das Bundeskriminalamt übergab diese Funde vor einigen Monaten dem Staat Israel. Nun sichtet Archivar Stefan Litt in Jerusalem den Nachlass.
Man merkt, dass man gerade Teil der Geschichte ist und ein großer Prozess in mehrfacher Hinsicht zu Ende gegangen ist. Und wir sind natürlich überaus glücklich und sehr befriedigt, dass die Sachen jetzt endlich wieder vereint sind.
Den Kafka-Teil des Nachlasses will die israelische Nationalbibliothek nun möglichst schnell digitalisieren und, so die Hoffnung, noch vor dem Ende des Jahres online stellen.
Berichtet Tim Aßmann. Und nun zu unserer sommerlichen Serienkultur heute, der Wendepunkte. Zwei Veröffentlichungen reichten, um zu erkennen, dass da eine herausragende Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur da war. Der 1962 in Dresden geborene Schriftsteller Ingo Schulze. Er legte mit dem Erzählband 33 Augenblicke des Glücks und insbesondere seinen simplen Stories von 1998, dem Untertitel Roman aus der ostdeutschen Provinz heißt, Bücher über Wendeerfahrung vor. Seine poetische, kraftvolle Beschreibung von Umbrüchen, das Lebensgefühl der postkommunistischen Ära, die zwischenmenschlichen Veränderungen in der thüringischen Kleinstadt Altenburg überzeugten Kritik und Lesepublikum. Es ging um die Stimmung der Verunsicherung, Arbeitslosigkeit, der Neonazis auch, der Fremdenfeindlichkeit, der SED-Vergangenheit. In einem Interview habe ich zu Ingo Schulze gesagt, sagten Sie mal, ich bin sehr froh, dass es die Wende 1989 gab, denn die DDR war ein vormundschaftlicher Staat. Neue Selbstverständlichkeiten seien entstanden. Aber, so Ihre Auffassung, es gab keine Vereinigung.
Es gab keine Vereinigung. Das wäre schön gewesen, wenn es eine Vereinigung gegeben hätte. Dann wäre aus A und B C geworden. So ist halt aus A und B ein größeres A geworden. Also es war ein Beitritt. Das ist ja auch der Terminus technicus, mit dem das bezeichnet wird. Und das impliziert natürlich dann alles Weitere. Und für mich war eben sehr, sehr wichtig diese Erfahrung, sagen wir mal, vom Herbst 89 bis Frühjahr 90, was da ausprobiert wurde, was da gedacht und weitergedacht wurde. Also gerade, dass eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft die Leute ihre eigenen Leute versuchten, zum Chef zu wählen. Das war so ein wirklich urdemokratischer Vorgang, der dann eben abgebrochen wurde durch diesen Beitritt.
Sie haben auch mal gesagt, es war eine fröhliche Zeit.
Es war eine sehr fröhliche Zeit, also selbst im Herbst 89, als man doch auch viel Angst hatte, das war so miteinander gepaart, erinnere ich diese Demonstration als sehr fröhlich und auch als ungemein höflich, wie man sich zueinander verhielt. Auch es war einem auch manchmal ein bisschen peinlich, in diese Sprechchöre da auszubrechen, aber vielleicht waren sie eben doch auch notwendig. Aber dieser Charakter, das, und dafür braucht es, glaube ich, eben diese vielen Geschichten, das hat sich ja auch relativ schnell geändert. Also schon allein dieser Dreh von Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk. Und mein Verdacht ist ja, dass die, die heute rufen, Wir sind das Volk, damals vor allem gerufen haben, Wir sind ein Volk.
Auf die Wende folgte eine andere Wende, die Sie, glaube ich, nicht gutheißen. Nämlich, Sie haben mal von der zu raschen Privatisierung oder dem Gift der Privatisierung geredet, ne?
Naja, wenn man das jetzt, sich jetzt ganz konkret für Ostdeutschland anguckt, da ist da natürlich sehr, sehr viel schief gelaufen. Und man kann natürlich auch generell darüber sprechen, sodass man also heute auch merkt, diese Unangemessenheit, dass Dinge, die eigentlich alle betreffen, privatwirtschaftlich betrieben werden. Also man merkt ja, dass, ob das jetzt, Sie kennen das ja alles mit Google, Amazon, Facebook, Microsoft, das müsste eigentlich vergesellschaftet werden, statt das so im Privatbesitz zu lassen. Damals, wenn man jetzt direkt über die 89, 90, 91 spricht, da war es ja dann so, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze Volkswirtschaft auf den Markt geworfen wurde, um privatisiert zu werden. Und das war, glaube ich, sehr, sehr schädlich.
In einem kapitalismuskritischen Stück vor etwa 7 Jahren, Unsere schönen neuen Kleider, heißt es, gegen eine marktkonforme Demokratie fällt, glaube ich, der Satz, 1990 kam uns der Begriff der Zukunft abhanden. Der Westen macht da scheinbar alles richtig, der Osten alles falsch. Stricken Sie oder schreiben Sie nicht da vielleicht an einem Opferdiskurs weiter, den wir doch überwunden glaubten? Also Kritik der Wachstumslogik ist das vielleicht das eine, aber zu sagen, uns kam die Zukunft abhanden, klingt in meinen Ohren ehrlich gesagt befremdlich.
Naja, ich meine damit, dass es in der DDR entweder verordneterseits oder aber auch im Privaten eigentlich immer ein großes Nachdenken über die Zukunft gab, dass man da gewisse Hoffnung darauf setzte. Und plötzlich war alles zur Gegenwart geworden. Also Boris Groys hat es mal gesagt, die Rückkehr aus der Zukunft. Die Zukunft ließ sich eigentlich immer nur als ein verlängertes Jetzt denken. Ja? Und das meine ich damit. In diesem Sinne kam uns die Zukunft abhanden. Heute würde ich vielleicht sagen, wir haben eben damals sehr, sehr viel Zeit verloren, weil diese Selbstbefreiung oder Selbstermächtigung des ganzen Ostens nolens volens als ein Sieg des Westens verstanden wurde. Und so ist es auch zu verstehen. Der Westen hatte eigentlich alles richtig gemacht. Und das, was auch damals im Westen in Frage stand, ist eigentlich bestärkt worden. Es war ein ungemeiner Auftrieb des Neoliberalismus. Und ich denke, dass uns das gerade unter heutigen Vorzeichen merken wir, wie viel Zeit uns das gekostet hat, weil die Entwicklung, glaube ich, in eine falsche Richtung gegangen ist. Also mit dieses Wachstum und Privatisierung und Effizienz um jeden Preis. Also ich muss ein bisschen grinsen, beispielsweise wenn es jetzt um die Bahn geht, das sind natürlich Dinge, die waren in der DDR ziemlich unzulänglich, aber da ging es natürlich immer darum, mehr auf die Schiene zu kriegen als auf die Straße. Und die Straßen waren ja dementsprechend und auch die Schienen. Aber das ist so eine sehr konkrete Sache, die damals völlig eine falsche Weichenstellung erfuhr.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, Sie haben es eben gesagt, dass 89 auch für Sie persönlich eine Wende war. Irgendwo habe ich auch mal den Satz gelesen, zu den günstigen Faktoren für mein Schreiben zählte, dass die DDR historisch geworden war. Ne? Das ist ja nicht unwichtig, auch für Sie, für Ihren Lebenslauf.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch sehr prägend, wenn man zwei verschiedene Systeme erlebt. Man kann ganz anders vergleichen und hat natürlich andererseits den Nachteil, dass man dieses Neue nie so im kleinen Finger hat, wie das jemand haben kann, der hier drin aufgewachsen ist. Also man kriegt keinen Vorteil ohne einen Nachteil. Aber ich finde es schon als ganz gut, den Westen auch von außen sehen zu können, auch wenn man mittendrin steckt.
89 hatte ein Versprechen, nämlich, dass sich Demokratisierung auch auf Ökonomie ausdehnen könne. Aber dieses Versprechen sehen Sie nicht eingelöst.
Das sehe ich nicht eingelöst. Das war, glaube ich, ist auch die Seite von 89, 90, über die sehr wenig gesprochen wird, dass wir ja tatsächlich sehr darüber diskutiert haben, wie wir diese volkseigenen Betriebe nun tatsächlich in Eigentum umwandeln. Das ist natürlich sehr unvollkommen passiert. Man hatte keine Erfahrung damit und das waren Dinge auf der Tagesordnung, die uns heute recht utopisch vorkommen und die aber heute auch wieder auf die Tagesordnung drängen, ob man das will oder nicht. Also diese Mitbestimmung und wie sich Betriebe zu verhalten haben, dass eben Profit nicht alles sein kann. Also mir hat mal ein Unternehmer gesagt, wer eine Wirtschaft nur betreibt, um Geld zu verdienen, der ist da fehl am Platz. Das finde ich sehr, sehr richtig. Aber das gibt natürlich auch einfach Zwänge für agierende Manager, von denen das einfach verlangt wird, sonst sind sie ihren Posten los.
Der Wochenzeitung Zeit gegenüber haben Sie sich mal als Ostler bezeichnet. Tun Sie das noch?
Ja, also tue ich auch noch. Es kommt halt immer auf den Zusammenhang drauf an, wo man ist. Wenn es ums Deutsch-Deutsche geht, dann bin ich natürlich ein Ostler. Irgendwann bin ich eben ein Bewohner, ein europäischer Bewohner der Nordhalbkugel oder einer dieser schon älteren weißen
sind
Männer.
Sind Sie Nordler, ja.
Ja, also es kommt immer auf den Kontext an, ja.
Was bedeutete die Wende für Ingo Schulze?
Das bedeutete, dass sich absolut alles geändert hat. Von der Liebe, von der Luft, vom Essen, der Kleidung, dem Geld, der Arbeit. Also man kann das alles durchgehen. Alles hat sich eigentlich geändert und weil alles in ganz neuen Zusammenhängen stand und alles musste neu besprochen werden, über alles eigentlich neu nachgedacht und diese Naivität, die wir Ostler hatten, wobei, wie gesagt, ich habe auch die größten Auseinandersetzungen immer mit Ostlern, gar nicht mit Westlern. Das ist ja keine homogene Masse jeweils. Aber diese Naivität, die würde ich mir kaum glauben, wenn ich sie nicht selbst erlebt habe. Also das war doch eine ganz große Zäsur, wo man sich in diesem Neuen erstmal ganz neu zurechtfinden musste.
Alles musste neu besprochen werden, weil vorher eben nicht alles besprochen werden konnte?
Also gut, es konnte vorher öffentlich nicht so viel besprochen werden, aber das meine ich damit gar nicht, sondern weil es natürlich eine Erfahrung ist, die es vorher nicht gab, also von einem irgendwie sozialistischen Staat in einen irgendwie kapitalistischen Staat zu kommen. Das ist ja so ein Übergang, so eine Transformation, Das wusste ja keiner, wie das geht. Und da gab es halt große Interessen und viel Naivität. Und natürlich konnte keiner sagen, was jetzt das Richtige gewesen wäre. Und die einen haben mit ruhigem Gewissen aufs Tempo gedrückt. Und das erschien mir damals wie auch heute schon falsch. Es hätte für vieles einfach mehr Zeit gebraucht. Und ich glaube, dass wir die Zeit auch gehabt hätten. Aber das hätte hätte manches schwieriger gemacht. Langfristig, glaube ich, aber besser.
Gibt es sowas wie einen schönsten Wendemoment für Sie?
Für mich war das, glaube ich, der Moment, in dem ich kapierte, das war am 2. Oktober 1989, dass ich an einer illegalen Demonstration teilnehme. Das war so unvorstellbar eigentlich gewesen, dass man das tut, wenn man jetzt nicht gleich ausreisen wollte, aber dass man das tut, um tatsächlich hier etwas verändern zu können. Das war ein sehr erhebender Moment. Mit viel Angst, aber natürlich auch mit viel, viel Freude und ja, Zittern. Das waren diese Montagsdemonstrationen in Leipzig, wo ja schon das erste Plakat, an das ich mich erinnern kann, das war so ein ganz kleines Plakat und da drauf stand visafrei bis Shanghai. Also es meinte immer auch den Osten mit und erscheint mir heute auch sehr aktuell.
Sagt Ingo Schulze, und die Gespräche und Interviews finden Sie in unserem Portal Deutschlandfunk. Unter Wendepunkte. Das jüngste Buch übrigens von Ingo Schulze lautet Peter Holz, sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst. Aber wie er mir sagte, arbeitet er gerade an einer neuen Novelle. Im Feld der Literatur bleiben wir und widmen uns dem Nobelpreisträger Thomas Mann. Und der war bekanntlich auch ein notorischer Villen- und Immobiliensammler. In München schon lebte er in einer Villa in Bogenhausen und auch im Sommer sollte es ja an nichts fehlen. Im Nobelpreisjahr 1929 machte er mit Familie einen Besuch in Königsberg, war zum Kurzbesuch auch in Nidden auf der kurischen Nehrung im heutigen Litauen. Und so begeistert von der Landschaft, dass er gleich den Auftrag zum Bau eines Sommerhauses gab. Seit 1996 ist das Thomas-Mann-Haus ein Kulturzentrum, das jährlich zehntausende Besucher anzieht. Katharina Borchardt.
Vogelgezwitscher und leiser Wellengang am Thomas-Mann-Haus in Nida. Das Haus liegt im litauischen Teil der kurischen Nehrung, und zwar auf der ruhigen Seite zum Haff hin. Nicht an der wilden Ostseeseite mit seinen Dünen und den teils mächtigen Wellen. Am Haff ist es ruhig. Der angrenzende Nadelwald dämpft jedes Geräusch.
Ich mache jetzt Kurzführung für Sie.
Jurate Rusveltiene ist Lehrerin in Nida, einem 1200-Seelenort. In ihrer Freizeit gibt die Litauerin Führungen im Thomas-Mann-Haus, das man hier so nennt. Thomas Manas im Singular und im Plural Thomas und Katja Manai. 1929 reisten sie zusammen nach Nidden, wie Nida früher einmal hieß. Denn nach einigen Auftritten in Königsberg wollte Thomas Mann unbedingt noch an die Ostsee, erzählt Jurate Rusveltiene.
Und warum in Nidden? Die kurische Nehrung war ein alter Teil des Deutschen Reichs bis 1919. Sie war schon 500 Jahre von Deutschen besiedelt. Nidden war Norden und damit Heimat. Es erinnert an die Jugend. An derselben See hatte Thomas Mann seine Kindheit verbracht.
Nach Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Nidden zur Litauischen Republik. Man sprach aber noch Deutsch, sodass die Manns gut zurechtkamen. Das Fischerdorf gefiel ihnen hervorragend. Der Eindruck war tief, schrieb Mann später.
So eine schnelle Entscheidung war nicht typisch für Thomas Mann. Er hat geahnt, dass er den Nobelpreis bekommen wird, obwohl in der Hand hatte er ihn noch nicht.
Und tatsächlich, noch im selben Jahr bekam Thomas Mann den Literaturnobelpreis für die Buddenbrocks. Eine Kaufmannsgeschichte, ostseenah erzählt. Das Preisgeld betrug 200.000 Reichsmark, die teils direkt ins Sommerhaus investiert wurden. 1930 war es fertig. Es bestand vor allem aus Schlafzimmern für die Eltern und ihre 6 Kinder. Außerdem gab es im Erdgeschoss ein Wohnzimmer und eine Veranda, sowie im ersten Stock ein Arbeitszimmer für den Autor mit Blick auf das Haff. Das ganze Haus war aus Holz.
Vor dem Frühstück machte er einen kurzen Waldspaziergang, dann schrieb er in seiner Mansarde. Er schrieb hauptsächlich an dem Roman Josef und seine Brüder, zweite und dritte Teil. Er hat hier in Nidden viele Rede und Briefe geschrieben.
In der Ausstellung findet man eine Erstausgabe des berühmten Josef-Romans. Ansonsten sind Originaldokumente rar. Es werden allerdings viele Fotografien von den Manns gezeigt, Schautafeln und kleine Filme, um ihren Alltag in Nidden zu veranschaulichen. Drei lange Sommer verbrachten die Manns in Nidden. Die Sommer der Jahre 1930, 1931 und 1932. Doch die Nationalsozialisten pöbelten immer ungenierter. Thomas Mann schrieb dagegen an, hielt etliche Reden und Radioansprachen. Im Sommer 1932 bekam er ein angekokeltes Exemplar der Buddenbrooks nach Nidden geschickt. Eine deutliche Warnung. Kurz darauf zogen die Manns in die Schweiz und gingen von dort ins Exil nach Amerika. Ihr Sommerhaus in Nidden übernahm ausgerechnet Hermann Göring und machte daraus ein Jagdhaus für Nazi-Offiziere. Nach dem Krieg kümmerte sich der litauische Autor Antanas Venclova um Erhalt und Renovierung. So entstand das Thomas-Mann-Zentrum in Nida. Thomas und Katja Mann selbst aber kehrten nie mehr zurück.
Ein Beitrag von Katharina Borchert. 6 Jahre hat es gedauert, nun ist die Sanierung des Semperbaus am Dresdner Zwinger abgeschlossen. Und was genau verändert wurde? Anna Kohn mit den Kulturmeldungen.
Besucher können die Kunstwerke jetzt sozusagen in neuem Licht sehen. Unter anderem wurden nämlich neue Oberlichter eingebaut, die mehr Transparenz und mehr natürliches Licht bringen sollen. Außerdem wurde auch die Belüftungstechnik erneuert und ein unterirdischer Gang verbindet jetzt den Ost- und Westflügel der Sempergalerie. Die Gemäldegalerie Alte Meister im Semperbau gilt ja als Besuchermagnet, jährlich rund 500.000 Besucher. Das Land Sachsen hat sich also beim Umbau auch nicht lumpen lassen und 50 Millionen Euro investiert. 2013 hatten die Umbauarbeiten begonnen, sie wurden in 2 Etappen realisiert, sodass immer nur ein Teil der Kunstwerke zugänglich war. Ab dem 7. Dezember soll dann wieder die gesamte Dauerausstellung sichtbar sein. Der Golden Horse Award gilt als Oscar der chinesischsprachigen Welt. Die Filmpreise, die jährlich in Taipei in Taiwan vergeben werden, zählen zu den wichtigsten in der asiatischen Filmwelt. In 3 Monaten ist es wieder soweit, dann werden die Preise vergeben. Klar ist aber schon jetzt, dieses Jahr werden keine Filme aus China dabei sein. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat Filmemachern verboten, sich an den Golden Horse Awards zu beteiligen. Ein Grund wurde nicht genannt, aber die Spannungen zwischen Taiwan und China wachsen. Für China ist die Inselrepublik ein abtrünniger Landesteil und erst vor wenigen Tagen hat sie auch schon Reisen von Chinesen nach Taiwan deutlich erschwert. Zurückgeben, ja oder nein, was und an wen? In Frankreich und in Deutschland wird ja zurzeit viel über ethnologische Sammlungen und die Rückgabe kolonialer Raubkunst gesprochen. Stichwort Humboldt-Forum. Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York, hat dazu eine ganz eigene Position. Der Report von Benedikt Savoy und Felvin Sarr zum Beispiel, der geht für ihn ganz klar in die, Zitat, Richtung einer Wiedergutmachung der Kolonialgeschichte. Das sehe er im Großen, aber nicht als ein Thema des enzyklopädischen Museums, sagte Hollein der Süddeutschen Zeitung. Man habe zwar gerade auch einen goldenen Sarkophag an Ägypten zurückgegeben, aber ganze Sammlungsteile zurückgeben, in der Situation sehe er das Museum nicht.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn war das. Und zum Schluss dieser Ausgabe mit Michael Köhler noch eine Meldung in eigener Sache. Radio besteht wesentlich aus Stimmen, Stimmen von Menschen, aus Fleisch und Blut, die vergänglich sind. Eine wichtige Stimme ist verstummt. Unsere Kollegin Ulrike Gondorf ist überraschend gestorben. Kulturheute-Hörer kannten sie als erfahrene Theater-, Musik- und Opernkritikerin mit präziser Beschreibung, klarem Urteil und bildreicher Sprache. Hier etwa sprach sie vor wenigen Monaten noch über Let's Stop Brexit, eine Musikrevue in Mönchengladbach.
Was hilft auf dem Theater, was hilft vielleicht am Ende auch noch in London gegen den Brexit? Eine Intrige und die ist, sagen wir mal, sehr dick aufgetragen in dem Stück. Die Abgeordneten, die für den Verbleib in Europa sind, die finden eine Frau, die wie eine Doppelgängerin dieser Theresa May ähnelt. Und die haben sie dann den kühnen Plan gefasst. Diese Frau, die tauschen sie aus gegen die echte Theresa May und die wird eine flammende Rede halten, dass England in Europa verbleiben muss. Und dann werden die Abgeordneten sich geschlagen geben. Also das Theater und die Revue hat es einfach schwer, da die Realität zu überbieten.